Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
ThyssenKrupp ist ein echter Klimakiller. Allein am Standort Duisburg stößt der Konzern eigenen Angaben zufolge rund 20 Millionen Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid pro Jahr aus. Das sind 2,5% der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland. Aber das soll sich ändern. Wie, das erklärt der Konzern selbst in einem kleinen Werbefilm, inszeniert als Plausch am Bütchen um die Ecke vom Stahlwerk.
Oh, du Kaffeekocher! Hast du schon das Neueste von Stahlkochern gehört?
ThyssenKrupp?
Genau die. Was machen die wieder für ein Tamtam? Wollen so eine Riesenanlage bauen. Direktreduktion nennen die das. Stahlproduktion mit Wasserstoff. Mit Wasserstoff. Was meinst du, was das für ein Kraftaufwand wird? Kannst du gar nicht ausdenken, sowas.
Glaubst du nicht? Kannst du aber. Die Anlage wird gebaut. Die brauchen ja auch in Zukunft hochwertigen Stahl. Aber in grün. Sonst läuft hier nichts in der Industrie.
Wollen wir mal abwarten.
Wenn die Stahlindustrie in Deutschland überleben will, dann muss sie es schaffen, dass ihr Stahl klimaneutral wird. Da sind sich fast alle Branchenexperten einig. Auch die Politik hofft auf diesen Plan. Deswegen bekommt ThyssenKrupp in Duisburg 2 Milliarden Euro Subvention. In dieser Folge wollen wir uns damit beschäftigen, welche Technik es gibt, um Stahl klimaneutral, also ohne CO2-Emissionen herzustellen, auf welche Technik ThyssenKrupp setzt und wie realistisch der Weg zum grünen Stahl eigentlich insgesamt ist.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ. Folge 6.
Mein Name ist Oliver Hollenstein. Ich bin Wirtschaftsjournalist und arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Wie immer sitzt mir gegenüber mein Kollege Ulf Meinke, der Stahlexperte der WAZ. Hallo Ulf.
Hallo Olli.
Wir haben in den vergangenen Folgen immer wieder darüber gesprochen, die Hoffnung von ThyssenKrupp Steel beruht ja darauf, den Stahl grün zu machen. Und wir haben es eben auch schon gesagt, mit 2 Milliarden Euro fördern der Bund und das Land die Investition in eine sogenannte Direktreduktionsanlage. Und die soll in Duisburg einen Hochofen ersetzen. Wir können ja jetzt schon sagen, leider funktioniert das alles nicht so, wie sich der Konzern das vorgestellt hat. Der Zeitplan wackelt, der Konzern zweifelt an seiner eigenen Technologieentscheidung.
Ja, und das gibt natürlich zu denken, denn das Unternehmen schleppt ja gewissermaßen ein Trauma mit sich herum, das Brasilien-Desaster. Vor einigen Jahren ging ja der Bau eines neuen Stahlwerks im Ausland gründlich schief. Das Vorhaben entwickelte sich zum Milliardengrab. Unglaublich viel Geld ist im Mangrovensumpf sprichwörtlich versickert. Ja, und das ThyssenKrupp-Mantra lautet eigentlich daher, sowas darf nie wieder passieren. Und die Gedanken an Brasilien werden bei manchem nun wachgerufen, wenn beim aktuellen Duisburger Großprojekt irgendwas hakt. Das ist also wieder ganz viel ThyssenKrupp-Drama.
Das besprechen wir später noch intensiv. Ich würde gerne erstmal mit was anderem starten, nämlich mit Basics. Ich bin ja technisch so der völlige Laie und möchte eigentlich erstmal diese Grundlagen der grünen Wende der Stahlindustrie verstehen oder anders gesagt durchschauen, wie so eine Direktreduktionsanlage überhaupt funktioniert, also wenigstens so grob.
Na, dann wird's erstmal technisch.
Ne? Ja, genau. Vielleicht fangen wir mal vorne an, weil das ja beim Verständnis oft hilft. Wir haben ja beide Kinder. Wie würdest du denn unseren Kindern erklären, wie so ein klassischer Hofofen Stahl macht.
Ups, für unsere Kinder, das ist natürlich eine Herausforderung, aber ich versuch's mal, auch wenn ich nicht Eisenhüttenkunde studiert habe, aber wir haben uns natürlich auch den Rat von Experten eingeholt und ich versuch's mal zu erklären. Also im Prinzip ist so ein Hochofen ja ein riesiger, ziemlich schlanker Topf, so hoch wie ein Hochhaus. Und in diesen Topf werden dann Eisenerze geschmissen. Das sind spezielle Steine, die Eisen beinhalten. Und wenn man über das Gelände von ThyssenKrupp in Duisburg fährt, dann kann man auch sehen, dass da so rötliche Hügel aufgetürmt sind. Und das ist das Erz. Und dann legen wir in den Hochofen dazu Koks. Das ist Kohle, die in einer Kokerei, also auch in einem großen Ofen auf mehr als 1000 Grad erhitzt worden ist. Außerdem kommen dann noch ein paar andere Stoffe hinzu, beispielsweise Kalkstein. Und dann zünden wir den Koks an, pusten heiße Luft in den Ofen und es wird in dem Topf dann unfassbar heiß, also mehr als 2000 Grad Celsius heiß. Dadurch schmelzen dann die Steine, also das Eisenerz, und das Roheisen wird flüssig wie Lava. Und die anderen Stoffe schwimmen dann oben als schützende Schlackeschicht auf dem Roheisen, ein bisschen so wie Asche beim Lagerfeuer. Und unten im Topf, da ist flüssiges Roheisen, das kann aus dem Topf abfließen. Die Stahlarbeiter nennen das dann Abstich. Und dann wird aus dem Roheisen in der weiteren Verarbeitung Stahl gemacht.
Und dabei entsteht dann extrem viel klimaschädliches CO2, ist das richtig?
Genau, das ist das Bedenkliche dabei. Im Hochofen laufen mehrere chemische Prozesse hintereinander ab, aber im Kern entsteht das Roheisen so. Das aus Koks gebildete Kohlenmonoxid reduziert das Eisenerz zu Roheisen und es bildet sich Kohlendioxid, also CO2.
Also ganz einfach ausgedrückt mal diese super heiße Kohle. Das Koks trennt das Eisen aus dem Erdstein und dann entsteht da flüssiges Roheisen und Kohlendioxid.
Wird wahrscheinlich nicht fürs Chemie-Abi reichen, aber so zusammengefasst verstehe ich es auch.
Okay, also wir verstehen jetzt, wieso ThyssenKrupp so ein Klimakiller ist. Wir haben es eben schon mal gesagt, 2,5% der gesamten deutschen CO2-Emissionen stößt das Werk in Duisburg aus. Das sagen nicht wir, das sagt ThyssenKrupp selbst und das ist ja gigantisch viel.
Genau, das geht Tonne pro Tonne. Es gibt ja den Spruch Tonnendoktrin in der Stahlindustrie und pro Tonne produziertem Stahl entstehen bei so einem klassischen Verfahren, also im Hochofen, ungefähr 1,5 bis 1,7 Tonnen CO2.
Ja, das ist echt viel. Und wenn man jetzt überlegt, dass in so einem Auto, so einem handelsüblichen, ungefähr eine Tonne Stahl steckt, kann man sich vorstellen, wie sehr sich so eine CO2-freie Produktion, die jetzt angestrebt wird, sich in der Klimabilanz von Deutschland und der Welt auswirken würde.
Auf jeden Fall. Mein Eindruck ist, viele Jahre lang wollte die Stahlindustrie gar nicht gerne darüber sprechen, wie sehr sie dem Klima schadet. Seit einigen Jahren drehen die Unternehmen das aber um und gehen in die Offensive. Das Argument ist, wenn uns die Gesellschaft hilft, dass wir als Industrie klimaneutral werden, dann lässt sich auf einen Schlag unglaublich viel erreichen.
Das ist ja relativ plausibel, das ist wirklich so. Lass uns doch nochmal in den Produktionsprozess zurückgehen, damit wir den auch verstehen. Wie wird denn dann, wir haben jetzt gelernt, wie Roheisen entsteht, Roheisen ist ja noch kein Stahl. Wie wird aus diesem Roheisen, aus den Hochöfen dann der Stahl?
Das passiert im Konverter, das ist im Prinzip auch ein großer Ofen, in den wieder Sauerstoff reingegeben wird. Im chemischen Prozess wird dem Roheisen dann Kohlenstoff entzogen. Es entsteht flüssiger Stahl. Und dieser flüssige Stahl wird dann in sogenannten Brammen gegossen, die dann weiterverarbeitet werden können. Brammen sind tonnenschwere Stahlplatten, die sich mit dem Zug oder auch per Schiff transportieren lassen.
Das ist das, wir dieses Wort Brammen haben wir schon ein paar Mal auch in den letzten Folgen gehört. Also das, was du jetzt hier rund um die Hochöfen beschrieben hast, das ist das, was wir als diese sogenannte Flüssigphase bezeichnen. Also das, wo die IG Metall für kämpft, dass es in Deutschland bleibt.
Genau, die Frage ist, geht das hier überhaupt noch? Und wir haben ja auch schon erwähnt, die Alternative, die Flüssigphase hier zu haben, in Form von Hochöfen oder Direktreduktionsanlagen, die Alternative wäre, diese Brammen direkt einzukaufen und dann vermutlich im Ausland, wo die Herstellung günstiger ist.
Was wir an dem sehen, finde ich, was du uns bisher erklärt hast, ist ja, dass diese Erzeugung von Stahl, die Stahlherstellung, irre viel Energie braucht, weil so hohe Temperaturen erzeugt werden.
Genau, und man versteht auch, das haben wir ja schon erwähnt, warum das Ruhrgebiet früher so einen riesigen Standortvorteil hatte für die Stahlproduktion. Die Kohle war direkt vor Ort und auch andere Rohstoffe, aber das ist heute nicht mehr so. Es muss teuer eingekauft und angeliefert werden.
Bei grünem Stahl soll es jetzt ganz ohne Kohle gehen und damit natürlich ohne diesen elementaren Prozess am Anfang, bei dem zwangsläufig viel klimaschädliches CO2 entsteht. Wie funktioniert das jetzt?
Okay, das ist jetzt wieder nochmal ein bisschen komplexer. In Duisburg soll eine sogenannte Direktreduktionsanlage entstehen. Du hast es ja vorhin auch schon fehlerfrei ausgesprochen. Kürzel gibt's auch, DRI. Manche sagen auch einfach DR-Anlage. Im Englischen heißt es Direct Reduced Iron, also direkt reduziertes Eisen. Ja, und im Prinzip wird die chemische Reaktion, die im Hochofen durch den Koks, also die aufbereitete Kohle erzeugt wird, hier durch ein Gasgemisch ausgelöst. Das nennt sich Reduktionsgas. Dem Eisenerz wird also ebenfalls der Sauerstoff entzogen, aber es verbindet sich nicht mit Kohle zu Kohlendioxid, also zu CO2, sondern mit Wasserstoff zu Wasser. Es entsteht ein Produkt namens Eisenschwamm. Da ist auch ganz viel Eisen drin. Und dieser Eisenschwamm wird dann im nächsten Schritt in sogenannten Einschmelzern mit Hilfe von Elektroden geschmolzen. Und das soll so auch am Standort Duisburg von ThyssenKrupp laufen, wenn die erste DRI-Anlage in Betrieb geht.
Also braucht man hier richtig, richtig viel Energie am Ende in Form von Strom.
Ganz genau. Und man braucht, wenn die Produktion annähernd klimaneutral sein soll, vor allem sehr viel Wasserstoff. Alternativ kann die Anlage auch mit Erdgas betrieben werden, aber das ist eben noch nicht klimaneutral. Wie grün die Produktion von ThyssenKrupp wirkt, hängt also entscheidend davon ab, wie der Strom dafür erzeugt wird und zum anderen davon, welches Gas verwendet wird.
Das ist echt spannend. Also die Anlage, die da gerade geplant und gefördert wird von der Politik, kann zwar theoretisch klimaneutralen Stahl produzieren, aber sie wird es definitiv am Anfang nicht tun, wenn es noch keinen Wasserstoff gibt. Vielleicht wird sie später tun. ThyssenKrupp verspricht ja, die neue Anlage soll 2,5 Millionen Tonnen direkt reduziertes Eisen im Jahr produzieren. Damit würden dann bis zu 3,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Aber eben nur, wenn die entscheidende Frage geklärt wird, wo kommt der Wasserstoff her?
Genau, und da ist auch noch eine gewisse Unsicherheit drin. Also wenn man Äußerungen vom Konzernchef Lopez hört, dann merkt man, es wird vielleicht der Zeitraum ein bisschen gestreckt, in dem Erdgas zum Einsatz kommt. Und da läuft im Moment die Diskussion, was geht überhaupt. Und das ist deshalb ein ganz entscheidender Punkt, weil mit Erdgas spart die Anlage 50% CO2, mit Wasserstoff dann die angestrebten 100%. Also annähernd 100%, ein bisschen was bleibt immer noch übrig. Aber auch mit Erdgas kann man schon sagen, macht es die Stahlerzeugung natürlich deutlich klimafreundlicher. Entscheidender Knackpunkt ist aber, die Politik hat zur Bedingung der Förderung gemacht, dass die DRI-Anlage mittelfristig, also in ein paar Jahren auf jeden Fall mit Wasserstoff betrieben wird. So ganz genau kennen wir die Verträge gar nicht. Man würde die gerne hundertprozentig mal kennen und da reingucken, absolut, aber die sind nicht komplett veröffentlicht worden. Da läuft eine Diskussion und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht.
Aber Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen war dieser Punkt des mittelfristigen Betriebs mit Wasserstoff sehr wichtig, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum?
Habeck ist ein Anhänger der DRI-Technologie. Der Gedanke ist ja die klimaneutrale Industrie. Und ThyssenKrupp sollte quasi einen Push geben, diese Industrie in Gang bringen, dieses Wasserstoff-Business. Und Habeck sagte, mit dem Großprojekt bekomme auch die gesamte deutsche und europäische Wasserstoffwirtschaft einen Schub. Wasserstoff kann ja in ganz vielen Bereichen eingesetzt werden, um die Industrie grün zu machen. Am Chemiestandort Mahl, wo der Essener Chemiekonzern Evonik stark ist, beispielsweise, da soll auch zunehmend Wasserstoff zum Einsatz kommen. Bei Raffinerien ist das ähnlich, in Gelsenkirchen. Und mit der Förderung für ThyssenKrupp sollte ein Anreiz für die Wasserstoffindustrie insgesamt verbunden sein, zu wachsen, auch insbesondere im Ruhrgebiet zu wachsen. Mhm.
Wie viel Wasserstoff, kann man das einschätzen, würde ThyssenKrupp denn überhaupt brauchen für die Stahlproduktion mit dieser DRI-Anlage?
Dazu hat das Unternehmen auch selbst Zahlen veröffentlicht. Ist die Anlage komplett auf Wasserstoff umgestellt, sind nach Angaben von ThyssenKrupp Steel rund 143.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr erforderlich. Und das ist gigantisch viel. Das Unternehmen selbst hat auch mal einen gut vorstellbaren Vergleich gebracht. Vielleicht kennst du ja den Gasometer in Oberhausen.
Ja, kenne ich. Das vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, kurz zur Erklärung. Das ist so eine wirklich riesige Anlage für mich als jemand, der auf dem Dorf aufgewachsen ist, würde ich sagen, das sieht aus wie so ein gigantisch großes Silo.
Ist im Grunde ja auch eine Art Silo, genau, eine 120 Meter hoch, fast 70 Meter im Durchmesser. Naja, und jedenfalls, wenn man den Gasometer vollständig mit Wasserstoff gefüllt hätte, dann wird das ThyssenKrupp gerade mal 2 Stunden reichen.
2 Stunden?
Ja, genau. Also ThyssenKrupp bräuchte für Grünstahl 365 Tage im Jahr alle 2 Stunden die Füllmenge des Gasometers Oberhausen.
Wahnsinn.
Und das ist eine ernsthafte Frage dann, wo so viel Wasserstoff herkommen soll. Wir haben ja auch Friedrich Merz gehört in der vorherigen Folge. Der hat ja diese Frage auch gestellt. Und inzwischen hört man auch aus dem Unternehmen Zweifel, ob ThyssenKrupp den ursprünglich angestrebten Zeitplan für die Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff überhaupt hinbekommen kann.
Lass uns auch beim Thema Wasserstoff nochmal ein bisschen mehr in die Basics gehen. Wasserstoff gilt ja so ein bisschen als das Wundermittel für die Energiewende. Kannst du uns mal erklären, was ist denn das für ein Zeug?
Ja, erstmal ist das Zeug ein Energieträger. Und mit Wasserstoff ist die Hoffnung verbunden, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sinkt. Kohle, Öl, Erdgas. Die traditionellen Energiequellen sind ja problematisch, weil immer mit ihrer Verbrennung auch CO2 und andere Treibhausgase freigesetzt werden. Und das eben dann zur globalen Klimaerwärmung beiträgt. Bei Wasserstoff entsteht eben kein CO2, kein Smog, eigentlich nur Wasser.
Und wie kann man Wasserstoff herstellen?
Ja, ich würde mich hier mal auf den grünen Wasserstoff konzentrieren, denn damit soll die Produktion ja klimaneutral werden, insbesondere halt auch bei ThyssenKrupp. Grüner Wasserstoff wird durch die sogenannte Elektrolyse von Wasser gewonnen. Das heißt, Wasser wird mithilfe von elektrischem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten.
Das gibt bei mir jetzt wieder so ein Déjà-vu. Offensichtlich braucht man auch dafür jede Menge Energie bzw. jede Menge Strom.
Ja, immer wieder kommen wir zum Strom zurück, zur Frage, wo kriegen wir das denn her günstig? Und damit Wasserstoff grün ist, Stahl grün ist, braucht man natürlich auch erstmal grünen Strom. Also Strom aus regenerativen Energien wie Wind und Sonne. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, gerade in Deutschland auch.
Weil wir hier so wenig grünen Strom haben.
Ganz genau. Im Moment ist da noch zu wenig. Die Wasserstoffvorständin von RWE, Sobna Suri, die habe ich auch vor einiger Zeit mal schon gesprochen. Und da ist man auch ganz klar in der Einschätzung, Deutschland muss importieren. 70-80% des Wasserstoffs, der hierzulande verbraucht werden wird, so war die Vermutung, muss ins Land gebracht werden, muss importiert werden. Ähnlich hat es übrigens auch mal ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez beschrieben. Er sagte so wörtlich, wenn Sie die Kosten von grünem Strom in Schweden, Norwegen, auf der Iberischen Halbinsel oder in den USA mit denen hierzulande vergleichen und in die Zukunft projizieren, ist das Ergebnis immer dasselbe. Solar rechnet sich in Deutschland nicht und Windanlagen werden wir bei uns nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung haben.
Ja, und das ist natürlich ein Problem für den grünen Stahl, weil wir ja schon gesehen haben, er braucht extrem viel Energie an mehreren Stellen. Zum einen für die Produktion des Wasserstoffs, zum anderen aber auch für das Schmelzen des Eisenschwamms zu Flüssigeisen.
Ja, um das zu verdeutlichen, hat Lopez auch nochmal ein paar Zahlen genannt. Er sagt, für die Direktreduktionsanlage, die wir derzeit in Duisburg bauen, wären gut 800 Windkraftanlagen nötig, um den benötigten Energiebedarf aus Grünstrom und zur Wasserstoffherstellung zu decken. Also 800 Windkraftanlagen.
Ja, vielleicht zum Vergleich. Momentan stehen so roundabout 4000 Windkraftanlagen in ganz NRW.
Gibt natürlich unterschiedliche Größen auch von diesen Turbinen und so muss man sagen. Insofern sind das natürlich alles zu vergleichen, müsste man sich nochmal genau angucken. Aber es geht ja um eine Verdeutlichung, welche Herausforderung das ist. Naja, und das macht auch klar, dass auf dem Werksgelände in Duisburg der Wasserstoff in dieser Dimension nicht hergestellt werden kann. Das ist komplett unrealistisch und für den Konzern stellen sich daher 2 Fragen. Also erstens, bekommen wir genug Wasserstoff? Und zweitens, ist das alles bezahlbar? Kann der mit Wasserstoff hergestellte Stahl denn dann preislich überhaupt mit dem konventionellen Stahl konkurrieren?
Zu dieser Herstellung auf dem Gelände direkt in Duisburg gibt es einen alternativen Plan. Der Wasserstoff müsste also ähnlich wie heute das Erdgas mit Pipelines zum Werk kommen, zu uns ins Ruhrgebiet. Er käme dann vermutlich aus Ländern, wo es mehr erneuerbare Energien gibt, richtig?
Richtig, in Deutschland gibt es jedenfalls bislang kaum Anlagen, die Wasserstoff produzieren, weil das Anlagen sind, die viel Energie benötigen. Es gibt übrigens auch sogar einen Plan für Duisburg, da sollte die STEAG oder Nachfolgeunternehmen der STEAG da aktiv werden, aber bislang läuft das Projekt nicht.
Ein Projekt, was läuft, sind ja durchaus die Bemühungen, diese Pipelines auszubauen, die Wasserstoff ins Ruhrgebiet bringen könnten?
Exakt, da sind die großen Ferngasleitungsbetreiber aktiv. Im Ruhrgebiet haben wir Open Grid Europe, OGE, das war früher mal Ruhrgas. Das sagt vielen Menschen, glaube ich, noch was. ThyssenGas ist auch dabei, die bestehenden Erdgaspipelines zum Teil für den Wasserstofftransport ja umzubauen, umzustellen. Und daran, wie das neue Wasserstoffnetz aufgebaut werden kann, arbeitet die Gasbranche derzeit. Im Sommer hat Bundeswirtschaftsminister Habeck auch verkündet, bis zum Jahr 2032 soll ein sogenanntes Wasserstoffkernnetz entstehen mit einer Länge von knapp 10.000 Kilometern in Deutschland. Und das wird wohl allein das schon knapp 20 Milliarden Euro kosten.
Das ist eine Menge Geld. Würden denn die Pipelines, die da dann geplant sind, für ThyssenKrupp ausreichen?
Na, dieses Kernnetz ist ja dazu da, auch ganz viele Unternehmen anzuschließen. Das ist sozusagen diese Gesamtaufgabe. Für ThyssenKrupp ist natürlich wichtig am Ende, was in Duisburg ankommt und wie da dieser Standort versorgt werden kann. Da formuliert ThyssenKrupp-Chef Lopez zumindest auch so seine Zweifel. Er sagt, wir brauchen Pipelines aus dem Westen und aus dem Süden Europas. Sonst wird sich der riesige Wasserstoffbedarf in Deutschland kaum decken lassen.
Es gibt deswegen auch Menschen, die deutlich Kritik üben an der Entscheidung von ThyssenKrupp für eine Direktreduktionsanlage mit Wasserstoff. Ich erinnere mich da zum Beispiel an ein WAZ-Interview von dir mit Manuel Frondl vom Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI, der auch Professor für Energieökonomik an der Ruhr-Uni in Bochum ist.
Ja, der hat sich auf jeden Fall sehr, sehr skeptisch geäußert und gesagt, ich zitiere ihn mal, Stahlerzeugung mit grünem Wasserstoff ist wie Baden in Champagner.
Ja, ein eindrucksvolles Bild, Baden in Champagner klingt jetzt nach
gerne,
großem,
ne?
Ja, klar, klingt auf jeden Fall recht luxuriös. Mhm. Wie meint er das im Zusammenhang mit Wasserstoff?
Ja, Herr Frondl meint, es sei illusionär zu glauben, dass in 10 oder 15 Jahren grüner Wasserstoff in ausreichender Menge zu bezahlbaren Preisen in Deutschland zur Verfügung steht, um dann daraus im großen Stil klimaneutralen Stahl zu erzeugen. Ja, warum, das haben wir ja gerade auch gehört. Herr Frondl sagt, ThyssenKrupp sollte sich eben mal auch nach anderen Technologien umschauen, die gäbe es ja durchaus.
Inzwischen gibt es auch bei ThyssenKrupp intern Zweifel an der Technologie. Das Management prüft gerade, ob wirklich Direktreduktionsanlagen die Hochöfen ersetzen sollen. Es heißt, man strebe, und Achtung, jetzt kommt das Lieblingswort der FDP, Technologieoffenheit an.
Das ist das Zauberwort in der Tat. Es hat ein bisschen ein Umdenken oder Nachdenken bei ThyssenKrupp gegeben unter Stahlchef Bernhard Osburg, der ja im Sommer 2024 ausgeschieden ist, galten die Direktreduktionsanlagen noch mehr als das Modell der Zukunft. Osburg wollte neben dem mit 2 Milliarden geförderten Projekt noch mindestens eine weitere dieser Anlagen bauen. Davon ist jetzt erstmal keine Rede mehr. Wenn man noch weiter zurückblickt im Jahr 2019, da war unter dem damaligen ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff sogar der Zeitplan und das Ziel noch viel ehrgeiziger. Da wollte man sogar 4 Direktreduktionsanlagen bauen bis zum Jahr 2045, um damit dann komplett klimaneutral zu werden. Aber dieser Gedanke, 4 Direktreduktionsanlagen, wird jetzt als illusorisch erachtet und ist eigentlich abgeräumt.
Hm. Gibt es denn alternative Technologien, um grünen Stahl zu erzeugen?
Es gibt eine etablierte, ja auch berechenbare Technologie, nennt sich Elektrolichtbogenofen. Es gibt natürlich viele, die das machen, aber ein Unternehmen ist schon seit vielen Jahren dabei, auf dieses Verfahren zu setzen, die Georgsmarienhütte in Niedersachsen. Dort wird seit Mitte der 90er Jahre auf Elektroöfen gesetzt und da wird aus Schrott dann einfach neuer Stahl gekocht. Auch enorm viel Energie ist dafür erforderlich. Das Werk verbraucht, Unternehmensangaben zufolge, ähnlich viel Strom wie die benachbarte, ja, gesamte Stadt Osnabrück mit mehr als 170.000 Einwohnern.
Wäre denn so ein Elektrolichtbogenofen oder mehrere Elektrolichtbogenöfen auch eine Alternative zu diesen Direktreduktionsanlagen, die in Duisburg geplant sind?
Das wird im Moment auch so diskutiert. Also der Bau eines Elektrolichtbogenofens kostet in jedem Fall viel, viel weniger als eine DRI-Anlage. Der global agierende Stahlkonzern ArcelorMittal, der ist ja auch in Duisburg aktiv und es gibt auch bei ArcelorMittal Pläne für einen neuen Elektrolichtbogenofen. Und da gab es mal auch Zahlen, die veröffentlicht wurden von ArcelorMittal. Da hieß es Investitionsvolumen etwa bei 300 Millionen Euro. Ja, und zum Vergleich, die DRI-Anlage soll ja rund 3 Milliarden Euro kosten, 2 Milliarden davon vom Staat. Das sind dann einfach ganz andere Größenordnungen.
Also dieser Elektrolichtbogenofen kostet ein Zehntel der Direktreduktionsanlage.
So in etwa, ne? Also es werden dann immer auch so Zahlen veröffentlicht. Wir wissen ja auch noch gar nicht so ganz genau, welche Zahl am Ende bei der DRI-Anlage rauskommt. Also es ist jetzt mal einfach nur, um Gefühl dafür zu bekommen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist nochmal auch, dass man keinen Wasserstoff braucht, um so einen Elektrolichtbogenofen zu betreiben, sondern in Anführungsstrichen nur klimafreundlichen Strom. Also ich meine, Schrott auch, ne? Aber ja, klar.
Klingt erstmal gut. Was ist denn der Nachteil der Technologie?
Also bei diesem Elektroofen, da geht es erstmal um die Wiederverwertung von Stahl. Das ist jetzt erstmal ein Vorteil. Aber es muss natürlich auch genug Schrott da sein. Ne? Mhm. Als wir die Kritik an den DRI-Anlagen vom Wirtschaftsprofessor Frondel veröffentlicht haben, da schrieb mir ein Stahlexperte, ich zitiere mal das so, das Flapsige, sind doch keine Deppen in der Stahlindustrie. Also der Gedanke war, erstens kennt man diese Technologie und Stahl wird dann auch schon eingesetzt aus Elektroöfen, beispielsweise als Betonstahl. Aber in anderen Bereichen ist der Stahl nicht so geeignet, wurde mir da gesagt, weil mit dem Schrott zwangsläufig auch unerwünschte Verunreinigungen verbunden sind, durch Kupfer oder Schwefel zum Beispiel. Aber die Stahlindustrie arbeitet wohl auch daran, diese Probleme zu lösen, dass man einfach auch mehr mit Elektrolichtbogenöfen hinbekommt und dann auch beispielsweise Stahl dann für die Autoindustrie noch mehr produziert.
Aber für diesen erstklassigen Stahl, so habe ich das richtig verstanden, braucht man eben bisher noch die Produktion in einem Hochofen oder in einer DRI-Anlage?
Das sind so die Argumente, die man hört. Also da hört man auch mal unterschiedliche Aussagen aus der Branche, je nachdem, auf welche Anlage man so setzt oder auf welche Technologie. Auch Voestalpine übrigens, die Österreicher, die gehen sehr stark in diese Elektrolichtbögen Öfen rein und machen das zunehmend. Ja, ThyssenKrupp hat auf jeden Fall jetzt erstmal diese Vorstellung von einem Technologiemix, was ja vielleicht auch gar nicht so dumm ist. ThyssenKrupp-Stahlchef Dennis Grimm, der Nachfolger von Bernhard Osburg, hat im Dezember 2024 bei uns im WAZ-Interview gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass der nächste Schritt ein Elektroofen sein könnte. Damit hat er indirekt auch gesagt, eben keine DRI-Anlage. Und nochmal zur Einordnung, wir reden ja von bislang 4 Hochöfen, die da in Duisburg sind. Und diese 4 Öfen wird man dann mit unterschiedlichen Technologien ersetzen, nämlich Direktreduktionsanlage und Elektrolichtbogenofen.
Ich weiß, ich wiederhole mich und sage fast immer das Gleiche, habe ich schon das Gefühl, aber auch hier bleibt dann die Herausforderung, es wird total viel Strom gebraucht und zwar grüner Strom.
Genau, und das ist deshalb auch noch umso wichtiger, weil sich der gesamte Energiehaushalt des Stahlstandorts verändert, also gerade auch in Duisburg. Bislang konnte ThyssenKrupp nämlich die Gase aus der Kokerei und vom Hochofen noch für die eigene Stromerzeugung einsetzen. Also für den Eigenbedarf sozusagen. Und wenn die Hochöfen und die Kokereien weg sind, muss man nicht viel Logik für anwenden, dann muss das Unternehmen viel mehr Strom einkaufen und benötigt dann ganz viel Grünstrom und der muss auch noch bezahlbar sein.
Wir haben das schon am Anfang angekündigt oder kurz gesagt, es gibt auch aktuell wieder Probleme. Also diese DRI-Anlage, die jetzt seit einiger Zeit im Bau ist, die mit 2 Milliarden Euro gefördert wird von der Politik. Da läuft alles nicht so rund wie geplant. Es wird teurer, es wird vermutlich auch länger dauern als geplant. Was ist da gerade los?
Ja, vor einigen Wochen hat der ThyssenKrupp-Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm ja eine bemerkenswerte Äußerung gemacht. Ich zitiere ihn mal. Er hat gesagt, bereits nach kurzer Zeit habe es Risiken ungeplanter Mehrkosten gegeben und diese Risiken, diese Situation, die werde jetzt neu bewertet. Das ist natürlich erstmal ein Stück weit besorgniserregend. Man fragt sich dann, ja, was ist denn da los, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende, also der Chef des obersten Kontrollgremiums, so eine Bemerkung macht.
Und aber so richtig eine fundierte Erklärung hat es dazu danach nicht gegeben, oder?
Na, da wurde erstmal ein Stein ins Wasser geworfen. Das hat natürlich auch viele Kreise gezogen und man hat viele Fragen erstmal als Journalist. Vorstandschef Lopez hat dann auch nochmal nachgelegt und so wörtlich gesagt, gut ein Jahr nach Projektstart zeigt sich, was man bei Pionierprojekten nie ausschließen kann, die Anlage wird womöglich teurer als zunächst erwartet. Wir wüssten natürlich gerne, wie viel teurer wird es. Ne?
Du hast es gerade gesagt, eine richtig offizielle Erklärung, was da schiefgelaufen ist und was da gerade nicht läuft, gibt es nicht. Aber wir haben das ja schon ein paar Mal gemerkt hier in diesem Podcast. Du weißt ja auch öfters mal Sachen, die weniger offiziell sind. Was hörst du denn so aus dem Unternehmen? Was ist da schiefgelaufen?
Wir haben gehört, dass ein Thema der Lärmschutz sei. So eine Anlage, die darf einfach nicht zu laut sein. Das Stahlwerksgelände ist auch nah an Wohnbebauung dran. Und offenbar hat man da übersehen, dass da doch viele Geräusche entstehen bei der DRI-Anlage. Und es heißt, dass man jetzt nochmal ummanteln muss, also extra nochmal was drumherum bauen muss, damit es nicht zu viel Geräuschentwicklung gibt, was die Nachbarschaft stört. Ja, und das ist natürlich mehr Aufwand und kostet natürlich auch einfach mehr.
Klingt erstmal harmlos, aber wir erinnern uns an den Flughafen BER in Berlin, wo es am Anfang auch nur ein kleines Problem mit einer Brandschutzanlage gab und nachher ein sehr, sehr großes Drama raus geworden ist. Wie konnte denn so ein Fehler passieren?
Ja, wir wollen es natürlich nicht beschwören, aber haben natürlich Fragen und ich finde auch, ist auch gut, wenn Öffentlichkeit da mal drauf guckt. Mein genereller Eindruck ist auch, die vielen Machtkämpfe der vergangenen Monate, die bleiben ja nicht ohne Folgen. Das kostet ja einfach viel Zeit und Kraft und ja bindet ja auch Managementkapazität.
Über diese Machtkämpfe haben wir in den ersten Folgen sehr intensiv gesprochen.
Ja, wenn man sich einfach viel mit sich selbst beschäftigt, dann beschäftigt man sich vielleicht nicht so viel mit den Dingen, die man auch im Blick behalten sollte. Und das ist einfach ein riesiges Projekt, was da läuft. Wir wollen mal hoffen, dass das jetzt unter Kontrolle halten. Ne? Mhm.
Offiziell haben wir gesagt, gibt es bisher relativ wenig Informationen. Was ist denn momentan die offizielle Linie? Wie lang verzögert sich der Bau nun?
Ja, bei der Auftragsvergabe im Frühjahr 2023 war noch von einer Fertigstellung der Anlage Ende 2026 die Rede. Aber zuletzt lautete der offiziell kommunizierte Zeitplan des Unternehmens Start der DRI-Anlage im Laufe des Jahres 2027. Also wir reden jetzt hier von einer Verzögerung von einigen Monaten. Ich glaube, auch das ist noch ehrgeizig, aber wir wollen mal schauen und das Unternehmen an den Worten messen. Immerhin, ThyssenKrupp hat jetzt kurz vor der Aufzeichnung unseres Podcasts nochmal in den sozialen Medien Baustellenvideos veröffentlicht mit dem Hinweis, der Bau laufe auf Hochtouren. Und in den nächsten Monaten sollen auch dann rund 1500 Menschen an dem Projekt arbeiten.
Dass sie das veröffentlicht haben, hat natürlich rein gar nichts vermutlich damit zu tun, dass du zufällig kurz zuvor nochmal freundliche Fragen an das Unternehmen geschickt hast.
Ja, wir nehmen uns nicht so wichtig. Ich gehe mal davon aus, das war ohnehin geplant.
Okay. Ulf hat nämlich nochmal nachgefragt, steht denn der Zeitplan noch? Und offensichtlich war das die Antwort, der Zeitplan steht.
Der Zeitplan steht. Also der Plan lautet eben, die DRI-Anlage soll laufen und dann nehmen wir die Hochöfen aus dem Betrieb. Also es hängt noch einiges dran. Also wenn diese DRI-Anlage nicht rechtzeitig kommen würde, dann hätte ThyssenKrupp schon echt ein Problem. Ne?
Und das weitergehende Problem ist dann, dass selbst wenn sie gebaut ist und kommt, dann erstmal mit Erdgas laufen wird und es bisher noch relativ unklar ist, wann und wie es jemals auf Wasserstoff umgestellt werden kann.
Ja, das ist keine Kleinigkeit, weil es ist ja so, dass die Milliardenförderung, die ThyssenKrupp erhalten soll, gekoppelt ist an den Wasserstoffhochlauf. Und wenn der Wasserstoffhochlauf nicht funktioniert, dann wird man wohl nochmal neu reden müssen. Dann wird man die Frage stellen, ja, warum ist das so? Liegt es an ThyssenKrupp? Liegt das an anderen? Liegt es daran, dass zu wenig Wasserstoff da ist oder nicht bezahlbar ist? Und wie lösen wir das Ganze? Und ich denke mal auch, dass da nochmal drüber gesprochen wird, wenn eine neue Bundesregierung da ist und das ThyssenKrupp da vielleicht auch auf Zugeständnisse setzt.
Am Schluss müssen wir auch den Elefanten im Raum mal ansprechen. Als Menschen aus dem Ruhrgebiet sind wir natürlich grundsätzlich dafür, den Stahl hier in der Region zu halten und damit auch die vielen Arbeitsplätze, die an ihm hängen. Aber es gibt ja durchaus gute Argumente, die Zweifel daran aufkommen lassen, sagen wir mal vorsichtig, dass es möglicherweise doch andere und spannendere Regionen gibt für Stahlproduktion. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die Stahlfabriken sind ja ursprünglich mal hier im Ruhrgebiet entstanden, weil die Kohle für die Hochöfen aus den Zechen direkt hier vor Ort gefördert wurde. Das ist nicht mehr so. Die naheliegende Frage ist also, wäre es technologisch nicht sinnvoller, auch heute Stahlwerke dort zu betreiben, wo der grüne Wasserstoff leicht zu erzeugen ist?
Ja, die Frage wird gestellt und auch beantwortet von Menschen, die da investieren. Also ein Beispiel ist Schweden. Im Norden von Schweden gibt es ein Werk, was quasi aus dem Boden gestampft wird und aufgebaut wird. In der Stadt Boden ist aus so einer Art Start-up und auch da sehen wir Sachen, die wir bei ThyssenKrupp in Duisburg wiedererkennen, nämlich eine DRI-Anlage, aber die ist da nur ein Teil des gesamten Projektes. Das Spannende sind halt, da ist als Umfeld, diese Anlage in Schweden wird natürlich auch betrieben mit Wasserstoff, aber der wird auch direkt auf dem Gelände des Stahlwerks hergestellt. Interessanterweise Anlagenbauer dieses Elektrolyseurs ist eine ThyssenKrupp-Tochterfirma, Nucera. Und der Strom wiederum, der dann in Schweden eingesetzt werden soll, stammt aus Wind- und Wasserkraftwerken aus der Region. Und dann gibt es da nicht nur die erneuerbare Energie, sondern auch noch Eisenerz relativ nah am Werksgelände. Da ist ein ganz großes Eisenerzbergwerk, das größte der Welt, Kiruna, ebenfalls im Norden Schweden. Also wir sehen, da ist einfach ganz viel vor Ort, erinnert einen so ein bisschen an das Ruhrgebiet und ja, das rohstoffreiche Land Deutschland aus der Kohleära, ne?
Das sind schon massive Standortvorteile. Das klingt leider so, als könnte es für ThyssenKrupp ziemlich schwer werden, diese Standortvorteile auszugleichen. In Schweden wird man grünen Stahl möglicherweise deutlich günstiger produzieren können als in Duisburg.
Das ist die pessimistische Sichtweise. Man kann aber auch deutlich optimistischer drauf gucken, wenn man sieht, dass das, was da in Schweden aufgebaut wird, quasi aus Nordrhein-Westfalen kommt. Also wir haben den Anlagenbauer SMS Group, der macht das in Duisburg, der macht das aber auch in Schweden, macht das in viel größerer Dimension sogar noch in Schweden. Und wir haben auch den Elektrolyseur Nucera, das ist eine ThyssenKrupp-Tochterfirma, die auch die Wasserstoffherstellung in Schweden wuppt und macht. Und das kann einfach auch ein riesiger Exportschlager werden. Wir haben hier die Ingenieurskompetenz und wir haben auch die Technologiekompetenz hier.
Also die Hoffnung wäre, selbst wenn die Stahlproduktion hier in Grün nicht funktioniert, werden wir mit unserer Kompetenz, die wir hier über Jahrzehnte aufgebaut haben, anderswo Stahlwerke bauen können. Man kann dann nochmal zusammenfassen, weil wir hier heute sehr viel drüber gesprochen haben. Die Sache mit grünem Wasserstoff ist nicht ganz so einfach in Deutschland. Das liegt einfach daran, dass man dafür ziemlich viel Strom braucht und die Bedingungen in Deutschland für regenerative Energie, wie wir wissen, nicht so gut sind wie anderswo. Bei uns scheint halt nicht immer die Sonne. Wir haben auch nicht diese riesigen Wasserkraftwerke, wie es sie in Schweden gibt. Und wenn es keinen grünen Strom gibt, gibt es im Zweifel keinen grünen Wasserstoff und wird die Produktion von grünem Stahl auch schwierig. Das ist so die Quintessenz von heute, oder?
Schön zusammengefasst. Hätte ich nicht besser machen können.
Ah, fantastisch. So viele nette Worte. Und damit sind wir am Ende unserer Folge. Beim nächsten Mal widmen wir uns einem Thema, das hier schon ganz oft mal behandelt wurde von uns. Die Hörerinnen und Hörer, die schon alle Folgen gehört haben, die werden die Abkürzung HKM kennen. Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Das ist zur Erinnerung das zweite große Stahlwerk in Duisburg. Auch dieses Stahlwerk hat ähnliche Probleme wie ThyssenKrupp. Da arbeiten etwas mehr als 3000 Menschen. ThyssenKrupp ist auch beteiligt. Denen gehört nämlich 50% dieses Werkes und die wollen das loswerden.
Ja, und die große Frage lautet, wird ThyssenKrupp dieses Werk los oder wird dieses Werk möglicherweise sogar geschlossen? Weil das wäre die Alternative, die angestrebt wird vom Management, wenn es keinen Käufer gibt.
Wo die Probleme bei HKM liegen, wieso sich doch ein Investor dafür interessiert und wie es dort weitergehen könnte, darüber sprechen wir also beim nächsten Mal. Für heute bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns bei Spotify, Amazon Music, Apple oder dort, wo Sie gerne Podcasts hören. Dann verpassen Sie künftig keine Folge mehr.
Tja, und alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Ruhrgebiet, natürlich auch zu ThyssenKrupp von mir und von meinen Wirtschaftskollegen, die finden Sie auf watz.de/Wirtschaft. Ja, ich sage auch herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Ciao.
Am Abgrund ist eine Produktion der WATZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.
Work takes up most of your time. That's why you should use stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.